Sonntag, gemeinsam hier in unserer Kirche singen und hören, beten und hoffen. Wunderbar. Begrüßen möchte ich heute Morgen alle mit dem Wochenspruch, ein Spruch aus der Bibel, der uns heute und auch in die nächste Woche begleiten soll. Er ist aus dem Buch des Propheten Jesaja. Da sagt Gott: fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und gehörst für immer zu mir. Und so feiern wir diese besondere Stunde heute Morgen gemeinsam hier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Beginn unserer gemeinsamen Zeit wollen wir auch heute Morgen erinnern. Letzte Woche wurde hier auf unserem Friedhof Erich Mangold beigesetzt. Er starb im Alter von 87 Jahren, wohnte lange, lange Zeit in der Freier vom Steinstraße, das ist bei Ihnen gewesen, in der alten Polizeistation, habe ich gelernt. Wir waren auf dem Friedhof gemeinsam, der Liederkranz hat noch einmal gesungen, da war er viele, viele Jahre lang. Wir haben Abschied genommen auf dem Friedhof und erinnerten uns mit einem Vers aus dem Galaterbrief an ihn. Da heißt es: zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und befreit werden wir allein durch Glauben und Vertrauen. In Erinnerung an sein Leben als Kraftquelle für die Angehörigen entzünde ich ein Licht an der Auferstehungskerze und wir hören die Glocke unserer Stadtkirche. Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen ist unsere Hoffnung, Gedenken unsere Liebe. Amen. Gemeinsam singen. Ich lade Sie alle ein dazu, heute Morgen einzustimmen in das Lied in unserem roten Gesangbuch unter der Nummer 166, Tut mir auf die schöne Pforte. Wir singen die Strophen 1 bis 3 und 6, die Nummer 166. Thank you. Im Psalm 139 heißt es: Gott, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Gott, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Dies erkennt meine Seele. Kommt, lasst uns anbeten. Ist es wahr, Gott? Du hältst deine Hand über uns. Du verstehst unsere Gedanken von ferne. Du hast uns wunderbar gemacht. Manchmal zweifeln wir, wenn wir fliehen wollen vor dir, vor uns, vor anderen. Wenn wir uns verstecken wollen, wenn wir verletzt werden oder andere verletzen. Dir sagen wir heute Morgen, was uns auf dem Herzen liegt, in der Stille. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. So spricht Gott, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Gott, hast uns wunderbar gemacht. Es ist so wichtig, das immer wieder zu hören. Es tut gut und lässt uns durchatmen. Wunderbar, ein jedes Menschenkind. Das feiern wir. Dafür loben wir dich. Dafür danken wir dir heute in diesem Gottesdienst. Sei jetzt hier mit deiner Kraft, die uns froh macht. Heute und alle Zeit. Amen. Und so hören wir auch heute Morgen Worte aus der Heiligen Schrift, Worte aus der Bibel, die Schriftlesung für diesen Sonntag.
Der Lesungs- und gleichzeitig Predigttext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel. Wir werden geführt an eine Straße zwischen Jerusalem und Gaza, eine längere Geschichte, daher behalten wir heute Platz. Das war der Überraschungsmoment, den ich auslösen wollte. Ich lese die Verse 26 bis 40, sie sind überschrieben mit der Kämmerer aus Äthiopien und hier wird Folgendes erzählt. Philippus erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war ein kastrierter Mann und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh hin und bleib in der Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus, steig ein und setz dich zu mir. An der Stelle, die er gerade las, stand, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt. Wie ein Lamm stumm bleibt, wenn es geschoren wird, sagte er kein einziges Wort. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben. Der Eunuch fragte Philippus, bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit, ausgehend von dem Wort aus Jesaja, verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte, dort ist eine Wasserstelle, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Philippus fand sich in Aschdod wieder, von dort zog er weiter bis nach Caesarea. Unterwegs verkündete er in allen Städten die gute Nachricht. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Nach den Worten und der Geschichte aus der Heiligen Schrift bekennen wir auch heute Morgen gemeinsam unseren christlichen Glauben und erheben uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich lade ein, Platz zu nehmen und wir stimmen ein in das nächste Lied aus unserem roten Gesangbuch unter der Nummer 625. Wir strecken uns nach dir.
Thank you.
Ja, immer hören die Geschichten im schönsten Moment auf. Wie eben die Geschichte. Schon als Kind hat mich das bei den meisten Büchern und vor allen Dingen bei manchen Serien, da ist es ja auch so, man denkt, jetzt wird's gerade spannend und dann wird man vertröstet auf die nächste Folge. Das interessiert, wie es denn jetzt nun weitergeht. Jetzt, wo es erst richtig anfängt, in der Geschichte eben mit dem Kämmerer, mit der Taufe. Mit Fragen, so erzählt man sich, habe ich die Erwachsenen damals auch schon gelöchert. Was ist denn dann passiert? Kinder geben da nicht so schnell auf. Und dann kamen irgendwie wenig einleuchtende Antworten. Und ja, ich habe dann immer weiter gefragt, warum und warum. Und in der Schule muss man ja auch manchmal Geschichten weiterschreiben. Ihr kennt das, das ist gar nicht so einfach. Bekommt man von der Deutschlehrerin gesagt, so, jetzt überlegt ihr euch mal das Ende der Geschichte. Ja, in dieser Taufgeschichte geht einiges zu weit. Und es ging aber weiter damals. Sonst würden wir ja nichts davon erzählt bekommen heute. Es ging weiter. Und wahrscheinlich ging diese Geschichte an zwei völlig unterschiedlichen Orten weiter. Denn irgendwann einmal kommt dieser Kämmerer von seiner weiten Reise wieder nach Hause an den Hof seiner Königin, weit im Süden am Nil. Eine sehr weite Reise. Philippus dagegen trifft sich in Caesarea an der Mittelmeerküste mit Paulus, der unterwegs ist nach Jerusalem. Beide, der Schatzmeister und Philippus, der Täufling und der Täufer, werden jeweils ihre Vision dieser speziellen Taufe erzählt haben, wie sie das empfunden haben an diesem Fluss, aus ihrer Perspektive. Auf ihre Art. Am besten hören wir nacheinander mal beide Geschichten. Zuerst, wie der Schatzmeister seiner Königin Rapport leisten muss. Und dann, wie Philippus sich den Nachfragen von Paulus stellt. Ja, wie der Schatzmeister seiner Königin Rapport leisten muss, als er wieder nach Hause kam. Der Schatzmeister hatte nach seiner Taufe noch mehr als 2500 Kilometer vor sich. Seine Route ging südwärts immer dem Nil nach, bis in den heutigen Sudan an den Hof seiner Königin. In der Antike wurden alle Königinnen dort Kandake genannt. Seine Königin hatte aber noch einen Eigennamen, Amanitore. Er war viele, viele Monate unterwegs gewesen auf seiner Reise nach Jerusalem. Trotz seines Wagens war es eine gefährliche Fahrt gewesen. Nun kam er nach vielen Wochen völlig erschöpft heim, musste aber sofort vor seiner Königin erscheinen. Diese war aufgebracht. Wo waren Sie eigentlich so lange? Was haben Sie dort getrieben? Ich weiß, dass Sie sich für den Gott der Juden interessieren. Ich habe damit nichts am Hut. Das haben Sie mir ja erklärt, aber Sie haben nicht gesagt, wie weit weg das alles ist. Nie hätte ich das erlaubt. Sie haben auch hier Arbeit zu tun. Viel zu weit weg waren Sie. So musste der müde Kämmerer wohl sehr viel erklären und alles vor ihren Augen ausmalen. Denn Fotos, Selfies oder irgendwas konnte man natürlich von der Taufe oder von der langen Reise auch nicht machen. Er teilte ihr fast unglaubliche Dinge mit. Zum Beispiel, dass in Jerusalem keine Königin regierte und dort statt einem Matriarchat die Männer das alleinige Sagen hatten. Er bekannte seiner Königin, Reisen bildet, das sollten Sie auch mal tun. Stellen Sie sich vor, die Welt ist viel größer als Ihr großes nubisches Reich. Oh, jetzt musste er natürlich ein bisschen aufpassen, was er sagte. Bei der Königin ging man auch schnell mal einen Schritt zu weit. Diese konnte sich das alles überhaupt nicht vorstellen. Sie waren der einzige Schwarze weit und breit unter Menschen mit durchwegs heller Haut, mit fast weißer Haut, erzählen Sie mir hier. Ihre Fantasie spielt Ihnen Streiche. Ich kenne nur Schwarze. Sie waren wahrscheinlich bei 40 Grad im Schatten unterwegs und die Hitze, die kann da schon einiges verdrehen. Der Kämmerer berichtete aber ruhig weiter. Wissen Sie, das prächtige und jahrtausendalte Jerusalem ist von den Römern besetzt und ein römischer Statthalter beherrscht alles und vor allen Dingen alle. Aber die römischen Herrscher, die dulden den Tempelkult der Juden vorläufig, sagen sie. Nur ich als Eunuch, als Beschnittener, also als kastrierter Mann, ich hatte überhaupt keinen Zugang zum Tempel dort in Jerusalem. Das liegt an den heiligen Schriften der Juden. Wissen Sie, was in der Tora steht? Im 5. Buch Mose, da steht, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Die Herrscherin überging das alles. Das war ihr zu unangenehm und fragte lieber, ob er ihr etwas Schönes mitgebracht habe. Als sie von der Schriftrolle erfuhr, war sie schwer enttäuscht. Eine Schriftrolle hast du mitgebracht und die soll wertvoll sein? Er hatte ein Vermögen dafür bezahlt. Handgeschrieben, 66 Kapitel war diese große Rolle lang. Sie meinte, ja, vielleicht beeindruckend, aber auch ganz schön teuer da in Jerusalem. Die Königin fragte, ob das nun diese Tora sei, die Bücher der Weisung, die Gesetzbücher der Juden, wo eben solche merkwürdigen Regeln aufgeschrieben sind, dass ein Eunuch, dass sexuelle Minderheiten überhaupt nicht zugelassen sind. Da erzählte der Kämmerer, nein, das Buch, was ich mitgebracht habe, ist das Buch des Propheten Jesaja. Das habe ich besonders gern, darum habe ich es gekauft. Trotz des hohen Preises ist gar nicht die Tora. Dieses Prophetenbuch wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ergänzt und fortgesetzt von Schülern des Jesaja. Und das finde ich so gut an diesem Buch. Es wurde immer ergänzt und angepasst und weitergeschrieben. Und ja, in den jüngsten Kapiteln, fast am Schluss, heißt es, anders als in der Tora, dass Eunuchen eben doch Gnade und ewige Anerkennung finden bei Gott. Und er las seiner Königin aus Jesaja 56 vor. Der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen müssen, der Herr schließt mich aus seinem Volk. Der Kastrierte, der keine Kinder zeugen kann, jeder soll nicht sagen müssen, ich bin ja nur ein verdorrter Baum. Denn so spricht der Herr, es gibt Kastrierte, die meinen Sabbat immer einhalten. Sie haben sich entschieden, meinen Willen zu tun und halten sich treu an meine Gebote. Ihnen setze ich innerhalb der Tempelmauern ein Denkmal mit ihrem Namen. Das ist mehr wert als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass ihr Name für immer bleibt und niemals vergessen wird. Also, verstehe ich das jetzt richtig, sagt die Königin, Sie haben jetzt doch irgendwann in diesen Tempel gedurft. Nein, leider nicht. Aber auf der Heimfahrt, da habe ich mich ganz in die Schrift dieses Propheten Jesaja vertieft, ohne sehr viel zu begreifen, wenn ich ehrlich bin. Und plötzlich tauchte einer auf, der war plötzlich da, der mir alles endlich erklären konnte, was ich nicht verstand. Und noch viel mehr. Bei Jesaja wird von einem Gerechten geschrieben, der leiden muss, obwohl er keinerlei Schuld auf sich geladen hat. Dieser Philippus, wie der sich nannte, der plötzlich bei mir war, der erzählte mir von Jesus Christus. Der hatte als Gerechter gelitten und war gekreuzigt worden, hatte aber den Tod überwunden, ist auferstanden und kaum zu verstehen, der lebt. Das alles ging der Königin jetzt viel zu schnell und viel zu weit. Dieser Philippus sei absolut ärmlich gekleidet gewesen und hätte mager ausgesehen. Ein Dahergelaufener war gebildet und fähig, diese Schriften auszulegen. Da lief doch was falsch in Jerusalem. Einer ohne Wagen, ohne Diener, einer, der barfuß durch den Staub lief, der glaubte, Jesus sei nicht einfach gestorben, sondern wie ein Lamm geschlachtet worden und lebt nun ewig nach seinem Tod. Ja, genau, sagte der Kämmerer. Das glaube ich und ich bin fröhlich unterwegs, seit ich getauft bin. Kurz entschlossen habe ich mich nämlich auch noch taufen lassen, als Wasser am Wegesrand zu finden war. Die Königin hatte aufmerksam zugehört und fasste es noch einmal zusammen. Also in den legendären Tempel in Jerusalem haben sie nicht gedurft, aber in einem Tümpel im Nirgendwo haben sie sich taufen lassen. Es geschah im Namen Gottes, dessen Liebe sogar stärker ist als der Tod, der Menschen annimmt über alle Grenzen hinweg, weder die Sexualität noch die Hautfarbe, weder die Herkunft noch die finanziellen Verhältnisse sind entscheidend. Alle Menschen hat Gott geschaffen, alle sollen von ihm hören und zu ihm gehören. Das hat dieser Jesus verkündet und gelebt. Ja, Amen, so ist es. Jetzt haben sie es verstanden. Ob es der Königin zu weit ging, wir wissen es nicht. Aber trotz aller Verfolgung leben bis heute Christinnen und Christen dort, wo einst die Königin, ihre Vorgängerinnen und Nachfolgerinnen regierten. Ja, und wie wird es Philippus ergangen sein? Philippus, ja, schauen wir jetzt, wohin es ihn verschlagen hat nach dieser Taufe. In der Apostelgeschichte heißt es, Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er irgendwann nach Caesarea kam. Auch ein Stück Weg. Und ein paar Kapitel später wird von Paulus berichtet, dass er für ein paar Tage bei ihm wohnt und Pause macht auf seiner letzten Reise nach Jerusalem. Den Apostel Paulus bewunderte Philippus einerseits, weil der schon predigte, als er selbst noch Christen verfolgte. Er schätzte ihn, weil er, wie er, nicht nur Juden, sondern auch Ungläubige für das Christentum gewonnen hatte. Aber andererseits, diese Taufgeschichte mit dem Kämmerer, die ging Paulus doch erstmal zu weit. Ein Schwarzer aus einer vollkommen anderen, unbekannten Kultur. Die Philosophie der heidnischen Griechen, die kannte man ja, das wusste man, mit deren Götter oder so. Aber mit dem, konnten sie sich denn überhaupt richtig verständigen? Höchstens auf Griechisch oder auf keinen Fall in ihrer Muttersprache. Philippus kam bei all diesen Fragen ins Schwitzen, obwohl er vom Meer her doch eigentlich immer eine frische Brise war. Er musste sich wahrscheinlich rechtfertigen, vor allem, dass er ihn so überstürzt getauft hatte. Ohne Taufkurs, ohne Konfirmandenunterricht, ohne irgendwelche Klärungen. Paulus, der große Apostel, stellte sich das alles anders vor. Er hatte seine Methode. Man kommt an einen neuen Ort und besucht zuerst mal die Synagoge, besucht die Gemeinde. Erst wenn man da nicht angehört wird oder vielleicht rausgeworfen wird, dann wendet man sich auch den Ungläubigen zu. Man gründet, wenn möglich, eine kleine Gemeinde, ehe man weiterzieht. Und wenn es in der Gemeinde Fragen oder Schwierigkeiten gibt, schreibt man ausführliche Briefe, schickt Mitarbeiter, sonst ist es doch nicht nachhaltig mit der Ausbreitung des Glaubens. Aber dieser Kämmerer, wie hieß der? Philippus war es peinlich, das hatte er vor lauter Aufregung total vergessen. Er hatte gar nicht nachgefragt. Und eine Adresse, wie Paulus sich das vorstellte, hatte er auch nicht. Und selbst wenn er nun geschrieben hätte an die Christen am Königshof der Kandite, wer hätte den Brief dorthin gebracht? Außerhalb des Römischen Reiches gab es nicht solche Straßen, wie sie Paulus auf seinen Reisen gewohnt war. Der Geist Gottes hatte Philippus an die Straße nach Gaza geschickt. Selbst wäre er auch niemals auf die Idee gekommen. Er fand das eigentlich zu weit weg von Jerusalem, zu einsam und viel zu gefährlich. Wo der Mann herkam, hätte er nicht zu sagen gewusst. Irgendwo im Süden, weit weg. Sie haben schließlich irgendwie über die Jesaja-Stelle gesprochen und seien vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Natürlich ging es dann auch um den Glauben an Jesus, nicht nur um Geografie. Oh, jetzt musste er aufpassen, was er sagte. Denn Paulus war auch nur ein Mensch, dem natürlich bald einmal auffallen musste, dass dieser Kämmerer jetzt nur Jesaja kannte und nachlesen konnte. Philippus fand, er sollte auch mal einen Brief schreiben. Aber es ging noch weiter. Das heikelste Thema für Philippus war der Reichtum dieses Kämmerers. Den hatte er unbedachterweise gleich zuerst geschildert. Der Wagen, die Kleider. Und er konnte sich sogar eine Schriftrolle leisten. Paulus hätte dafür niemals das Geld zusammenbekommen. Ob Philippus diesen märchenhaft reichen Kämmerer wenigstens um eine anständige Kollekte gebeten habe, wenn er schon weder den Namen kannte, noch sich ordentlich um die Taufunterweisung gekümmert hätte. Paulus erinnerte Philippus daran, dass er immerhin seit Jahren Kollekten für Jerusalem zu sammeln hatte. Aber als Philippus ängstlich darüber nachdachte, was Paulus ihm wohl noch vorhalten würde, fasste Paulus noch einmal zusammen. Nachdem er nicht in den Tempel konnte, hatte Philippus ihn in einem Tümpel im Nirgendwo auf seine Bitte hin einfach getauft. Es geschah im Namen des Gottes, dessen Liebe sogar stärker ist als der Tod, der keinen Menschen hindert, der nach ihm sucht und fragt. Weder Sexualität noch die Hautfarbe, weder die Herkunft noch die finanziellen Verhältnisse sind entscheidend. Alle Menschen hat Gott geschaffen. Alle sollen von ihm hören und zu ihm gehören. Das hat Jesus Christus verkündet und gelebt. Dafür ist er gestorben, fügt Paulus noch an. Und Philippus ergänzt, und er ist für uns von den Toten auferstanden. Er hatte gerne das letzte Wort. Im schönsten Moment hört die Geschichte oftmals auf. Und ich habe jetzt auch genügend erzählt und sie mitgenommen an weit entfernte Orte. Jetzt, wo wir so weit sind, dass die Männer sich einig sind, können auch wir getrost und freudig weiterziehen. Wie die Geschichte weitergeht, das erleben wir mitten unter uns, in der großen Gemeinschaft derer, die getauft sind und derer, die vielleicht irgendwie auf dem Weg zu ihrer Taufe sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, stärke und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ein Lied gemeinsam singen, ein wenig zum Thema Ja sagen zur Taufe, Ja sagen zu uns selbst. Das findet sich in unserem EG Plus, in unserem lila Gesangbuch unter der Nummer 50. Ich sage Ja zu dem, der mich erschuf. Ich glaube, wir haben es hier noch nicht oft in Biedenkopf gesungen. Isabella Kranz heute an der Orgel, vielen Dank, dir wird uns begleiten. Wir versuchen ganz gut reinzukommen. Ein wunderschöner Text. Ich sage Ja zu dem, der mich erschuf. An seinem letzten Abend versammelte Jesus seine Jünger und Jüngerinnen zu einem gemeinsamen Essen. Aus diesem letzten gemeinsamen Mahl wurde ein Mahl der Erinnerung. Nicht an das, was längst vorbei ist, sondern Erinnerung an Jesus, der auch heute noch in unser Leben, in unserem Alltag Raum haben möchte, uns aufrütteln will, uns gemeinsam auf den Weg des Friedens bringen will. Wir kommen heute zusammen zu diesem Abendmahl, so wie auch seine Freundinnen und Freunde kamen. Vielleicht sind wir heute unsicher oder ängstlich. Vielleicht haben wir auch viele Zweifel mitgebracht. Aber wir erleben aufs Neue, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Deshalb feiern wir Abendmahl und uns stärken will und unser Denken, Fühlen und Tun zu ihm hinlenken will. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott, wir danken dir, dass du in allem jetzt bei uns bist. Wir bitten dich, sende auf uns herab, hier heute Morgen, deinen heiligen und heilenden Geist. Heilige und erneuere uns, damit wir in diesem gemeinsamen Mahl dich spüren und dich erkennen. Wir loben dich und singen heilig, heilig. Bevor wir gemeinsam zum Mahl hier zusammenkommen, möchten wir beten die Worte, die auch Jesus gebetet hat, das Vaterunser, und zum Gebet erheben wir uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot, er dankte, er gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, er dankte, er gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Leib Gottes. Herzliche Einladung an alle an unserem Abendmahl hier im Altarraum im Kreise teilzunehmen. Wir beginnen auf der Kanzelseite und gerne auch auf der Empore, gehen dann vielleicht von hinten wieder nach vorne. Sie sortieren sich ein wenig zurecht. Alle sind herzlich willkommen und von Gott dazu eingeladen. Kommet, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich habe es vergessen zu sagen, noch ein kleiner Hinweis, alle benötigen einen kleinen Kelch, der sich hier vorne im Altarraum findet.
Das ist lieb.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Gegen Ende unseres Gottesdienstes möchte ich noch beten. Ich lade Sie ein, Platz zu behalten, aber einen Moment noch mal zur Ruhe zu kommen, dass wir an die denken, die unsere Fürbitten gebrauchen, die heute auch ganz viel Kraft benötigen. Wir beten Gott. Manchmal ist es traurig in unseren Herzen, ganz besonders, wenn der Verlust nur wenige Tage zurückliegt. Viele Menschen müssen wir im Moment den Biedenkopf loslassen. Es fällt unsagbar schwer, Abschied zu nehmen und an offenen Gräbern zu stehen. Trost, Verständnis, neues Leben, Hoffnung, Vertrauen darin, dass sie es nun gut haben bei dir, Gott. Sei du da, bei allen, die weinen und trauern, tröste und stärke sie. Gott, wir sehen Zerstörung. Immer noch in vielen Gebieten dieser Welt. Kriege, immer wieder. Tote Kinder, Keller, oft keine Tränen mehr. Du vergisst sie nicht, die Menschen dort. Du vergisst sie nicht, die Ersthelfer in Krankenhäusern. Die Menschen, die in den Krieg ziehen müssen, deren Familien. Waffenruhe. Waffenruhe, es wäre so wichtig, damit niemand mehr in diesen unsinnigen Kriegen stirbt. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns stärkst und uns neue Kraft gibst, auch im Abendmahl. Wir haben Sommer hier in Biedenkopf, viel Regen, aber manchmal auch Sonne hier und da. Öffne du unsere Herzen. Liebe und Vertrauen in dich, das brauchen wir. Heute, an diesem Sonntag, aber auch in der vor uns liegenden Woche. Sei du da, begleite, behüte, berühre uns alle. Amen. Wir haben noch, ich sage immer einige weniger, aber heute ist es ein Moment länger an Abkündigungen und Informationen für Sie. Es sind aber wunderschöne Nachrichten und schöne Informationen, die der Lutz uns heute mitbringt. Und ich hoffe, Sie haben nächstes Wochenende auch ein wenig Zeit. Lutz.
Genau. An dieser Stelle noch einige Einladungen, wichtige Informationen für Sie als Gemeinde. Am Dienstag trifft sich der Konfikurs um 16.30 Uhr im Freibad. Bei schlechtem Wetter gleich in der Eisdiele. Es ist die letzte Woche vor den Ferien. Um 18.30 Uhr ist ein Jugendkreis. Am Mittwochmorgen feiern wir um 10.45 Uhr einen Schulsegensgottesdienst mit allen dritten und vierten Klassen in unserer Grundschule. Am Donnerstag um 14 Uhr Frauenstunde in der Begegnungsstätte, die Pastor Michael Bürger leiten wird. Am Samstag beginnt die diesjährige Sommerpredigtreihe um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in Weifenbach. Kommenden Sonntag feiern wir einen Gottesdienst der Sommerpredigtreihe mit Taufe um 10 Uhr, den Pfarrerin Natascha Reuter gestalten wird. Die Kollekte vom letzten Sonntag betrug 127 Euro. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Vielen Dank für Ihre Spenden. Und nun wichtige Informationen zu den Fahrstellen im Nachbarschaftsraum Web. Die Fahrstelle Biedenkopf ist schon seit einigen Monaten vakant. Seit kurzem steht fest, dass nun auch Pfarrer Dr. Christian Pohl die Gemeinde in Wallau und damit den Nachbarschaftsraum verlassen wird und zum 1. September eine neue Aufgabe in einem anderen Dekanat antreten wird. Seine Verabschiedung ist für den 25. August um 14 Uhr in Wallau geplant. Der Kirchenvorstand Biedenkopf hat die bisherige Pfarrstelle West ausgeschrieben und aus drei Bewerbern einen ausgewählt, den er der Gemeinde und dem Nachbarschaftsraum gerne präsentieren möchte. Dazu wird der Bewerber Pfarrer Ralf Ruckert am Samstag, den 13. Juli, nächste Woche, um 19 Uhr in der Stadtkirche in Biedenkopf einen Gottesdienst halten. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht Gelegenheit, den Bewerber kennenzulernen und zu befragen. Dieser Gottesdienst wird zusätzlich zur Sommerpredigtreihe stattfinden. Alle Menschen aus dem Nachbarschaftsraum Web sind herzlich eingeladen. Die Wahl zur Besetzung der Pfarrstelle findet später durch den Kirchenvorstand in Binkopf statt. Der Kirchenvorstand Wallau hat, das war kurzfristig möglich, aus den genannten Bewerbern einen weiteren ausgewählt, den er seinerseits der Gemeinde und dem Nachbarschaftsraum als Kandidat für die dortige Pfarrstelle vorstellen möchte. Dazu wird der Pfarrer und zuletzt als Journalist tätige Hartmut Bünger im Rahmen der Sommerpredigtreihe den Gottesdienst am Sonntag, den 11. August um 10 Uhr in der Kirche in Wallau halten. Anschließend besteht die Möglichkeit zum näheren Kennenlernen und Gespräch. Auch dazu sind alle Gemeindeglieder im Nachbarschaftsraum herzlich eingeladen. Die Wahl zur Besetzung der Pfarrstelle Wallau erfolgt dann später durch den Kirchenvorstand Wallau. Wir hoffen, viele am 13. Juli um 19 Uhr hier in der Kirche zur Vorstellung Pfarrer Ruckerts begrüßen zu können. Geben Sie die Information und Einladung auch gerne weiter. Allen noch einen gesegneten Sonntag.
Vielen Dank, Lutz. Es ist ein bisschen kurzfristig, wir haben es eingeschoben, aber der Bewerber, der Kollege, hat auch schulpflichtige Kinder. Und wenn wir noch weiter in die Sommerferien reinkommen mit Bewerbungsgottesdiensten, dann würde sich alles noch mal verzögern. Und es ist nicht unbedingt einfacher. Aber wir sind froh, dass wir ihn haben und dass wir den Termin finden konnten, weil er in seiner jetzigen Gemeinde natürlich sonntagsmorgens auch eigene Gottesdienste hält und dann der Samstagabend der passende Termin für ihn war. Bevor ich uns allen den Segen Gottes mitgebe, noch ein Lied, was ich ausgewählt habe als Segenslied, als Erinnerung und Kraftquelle für diesen Tag. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, die Nummer 632 in unserem roten Gesang. Zum Segen heute Vormittag erheben wir uns. Gott segne und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen tiefen Frieden.